Und da muss man wieder sagen, ja, wie ist der Schöpfer? Er ist ein überaus freies Wesen, ein überaus weisheitsvolles und überaus liebevolles Wesen. Und all das will er in uns hervorrufen oder in uns ausbilden. Und so kommt es, dass dieses Werde ein Prozess ist des Freiheitsgeschehens in uns, des Weisheits-, des Wissensmäßige, sagen wir es mal so, und vor allen Dingen des Liebemäßige. Und wenn wir das voraussetzen, dass er das bezweckt und dass er wirklich ein Gott ist voller Weisheit und Liebe, dann sind auch alle Zustände, die irgendwo sind, von ihm so zugelassen und gewollt. Wir machen nachher gewisse Einschränkungen, aber erst einmal nicht im Gegensatz zu dem aus Versehen so geworden, wie das ja gerne heute gesagt wird, auch wenn man einen Gott anerkennt, sondern er hat trotz allem die Zügel in der Hand und er führt die Verhältnisse. Ich will auch nachher Belege dafür geben. Oder anders ausgedrückt noch einmal, also die Konsequenzen daraus, die Erde ist, wir wollen mal erstmal von der Erde sprechen, im Grunde genommen wissen wir aus der Neuoffenbarung, dass für die gesamte Schöpfung so gilt, ist eine Entwicklungsschule oder ein Kindergarten. Und dieser Kindergarten, da nehme ich ein Anführungszeichen, ein Wort, das der Herr in Himmelsgaben einmal gebraucht hat, im Kindergarten ist allzeit viel Geschrei. Und das ist so typisch und das ist so einprägsam, wenn wir diese Situation des Kindergartens betrachten, wo die Kinder noch auf sich selbst oder mit den anderen raufen oder auf sich zu oder sich hauen oder dergleichen oder wegrapschen, also ungeordnet noch und ja auch unwissend dessen, was sie ja eigentlich in der Würde des Menschen machen sollten. Und keiner nimmt es allzu sehr krumm, sondern die Kinder Gärtnerin oder die Erzieher, wie sie heute heißen, sind dabei, natürlich das zu lenken und in eine Bahn zu bringen. Aber sie wissen, ein Dreijähriger kann noch nicht das, was ein Fünfjähriger und so weiter. Und von daher muss man auch wiederum die gesamte Erde, wir wollen uns auf die Erde jetzt erstmal beschränken, doch ein Entwicklungsstadien darstellen oder klar machen, durch die die Erde geht. Sie macht ein Kinderzeitalter durch, ein Jünglingszeitalter, eine Pubertät. Sie macht ein Zeitalter des reifen Menschen durch. Ich wollte jetzt vermeiden, das Wort Mann zu sagen, ja. Und er macht natürlich, also die Erde macht auch ein Greisenalter durch, indem der Mensch zur Reife und zur Weisheit gelangt und vielleicht zur Abgeklärtheit und so weiter. Das sind also die verschiedenen Stadien, die ein Mensch durchmacht und die genauso auch eine Menschheit durchzumachen hat. Und was die Sache ein bisschen kompliziert macht, eine Menschheit insgesamt, aber auch die Menschen oder die Völker einer Erde. Und die sind durchaus in sehr unterschiedlichen Entwicklungsphasen. Und wir haben durchaus Völker, die jetzt in einem Mittelalter sind, wo wir früher einmal waren oder vielleicht noch früher in einem Stadium, in dem sie mehr Kind sind. Und kein Wunder, dass diese Entwicklungen etwas stürmisch einhergehen und vielleicht auch uns erinnern an Zeiten, die hier, sagen wir, für unseren Raum schon längst vorbei sind. Das Problem ist aber, dass diese Völker nicht mehr abgeschlossen sind und dass sie ihre Stadien irgendwo durchgemacht haben, sagen wir mal, ohne dass die anderen das gemerkt haben, in ihrem Bezirk und dann so da durchwachsen und dann in eine höhere Ebene kommen, sondern die Erde ist so klein geworden in Bezug auf die Verbindung der Länder und so weiter, dass alles, was Mittelalter ist, ich sage jetzt einfach mal dieses, sofort auch bei den Völkern, die weiter oder zurück sind, genauso vorherrschend ist. Das heißt, diese Resonanz was in Teheran passiert oder ich sage jetzt irgendein Land oder in Indien, spielt jetzt gar keine Rolle, soll auch gar keine Besonderheit jetzt sein und damit sagen wir, zeigen den Finger auf ein Land, ist gar nicht gemeint, sondern nur um ein anderes Land zu nennen, deren Zustände sind auch für uns höchst prekär. Das heißt, wenn es dort nicht richtig funktioniert, hat es, also deren Entwicklung, oder die Auswirkungen ihrer Entwicklung machen sich dann auch in Mitteleuropa bemerkbar oder hier in Berlin. Das ist also nicht mehr auf ein bestimmtes Land dann konzentriert. Und man kann sagen, gut, die sind in dem Raum, dann lassen wir sie mal drinnen. Sondern sie sind eben in dem allgemeinen Raum. Und daher haben wir also doch gewisse Schwierigkeiten, ja, mit solchen Zuständen. Es holt uns gewisse Art ein und erinnert uns an die Dinge, die wir selbst einmal waren, jetzt mal als Volk gesehen. Nun, wenn Gott die höchste Freiheit ist, dann ist auch die Freiheit des Menschen ein höchstes Ziel. Und da sehen wir schon die Unterschiede in den einzelnen Völkern, dass nicht überall Freiheit das höchste Ziel ist. Vielleicht im Gefühl des Menschen, der ja geknechtet ist, aber im Allgemeinen nicht auf dem, sagen wir mal, durchgeführt oder verwirklicht, sondern im Gegenteil, die Menschen werden, wenn es geht, möglichst stark geknechtet. Auch das hatten wir in der Geschichte. Und wir wissen, welche Kämpfe es gebraucht hat, um diese Freiheit zu erarbeiten, möchte ich einmal sagen, zu erobern, ja, weiß ich nicht, aber zumindest zu erarbeiten und zu erreichen. Heute ist es eigentlich eine Selbstverständlichkeit und alles sträubt sich gegen uns, wenn wir hören, dass Menschen in Unfreiheit leben müssen und das an der Tagesordnung ist. Da sehen wir wieder, wie dicht die Probleme in uns hineingekommen sind. Ich sage jetzt bewusst in uns hinein, denn diese Völker sind ja nicht irgendwo im fernen Osten oder im fernen Süden oder sonst wo, sondern sie sind mittendrin auch in Berlin. Das heißt, durch die Völkerwanderung, die heute ja ein ungeheures Ausmaß gemacht hat, ist ja mithilfe eines Flugzeuges jemand innerhalb von 10 Stunden von Teheran hier in Berlin und bringt seine Probleme mit und all das wird dann hier dann ausgefochten, unter anderem. Ne? Also ich will bloß diese Dinge mal so aufzeigen, um zu zeigen, wie das ineinander verflochten ist, diese ganzen Entwicklungen. Nun, wenn wir nochmal auf die Freiheit zurückkommen, dann ist uns auch ganz klar und ist wiederum in der Neuoffenbarung an vielen Stellen gesagt, dass der Herr in seiner Wirkung auf uns, das heißt in seiner fürsorglichen, so möchte ich auch mal sagen, ganz zurückhaltend sein muss und er sich auf keinen Fall irgendwo, auch nicht im Entferntesten, aufdrängen darf. Freiheit heißt, dass er uns total in uns lässt, obwohl wir in ihm ja sind. Denn nichts kann geschaffen werden, was nicht innerhalb seines Wesens ist. Und da gibt es eine sehr wunderbare Stelle in dem 5. Band des großen Johannesevangeliums, dass das also ganz bildhaft schön beleuchtet. Ich will es vorlesen, weil es im Originaltext sicher konzentrierter und besser ist. Und zwar heißt es da folgendermaßen: Damit das Geistessein nicht fortwährend ein an und in den Urgeist der ewigen, unendlichen Gottheit Schroffs gebunden bleibe. Das heißt, damit also das, was geschaffen wurde, nicht in dem ewigen Wollen und in der ewigen Kraft Gottes sozusagen dranhängt und nicht sich freistellen kann. Also gebunden ist in dieser Kraft. Ja, hat eben die Gottheit selbst zwischen sich und den Mensch werden sollenden Geist, also zwischen sich selbst und das, was er schaffen will. Der Geist, den er herausstellt und der ein Wesen werden soll, ein Mensch werden soll, hat also zwischen sich und den Mensch werden sollenden Geist die Materie gestellt. dass der ursprünglich göttliche Menschengeist, so er zu einer gottähnlichen Selbstständigkeit gelangen will, sich aus den mehr ätherisch-seelischen Teilchen ein ihm ähnliches Wesen schaffe. Das heißt, die Materie ist gewisser Art zwar innerhalb der Gottheit, aber so, als ich habe das mal gebraucht, als wenn es sozusagen eine Mauer zwischen dem Göttlichen und dem Menschen steht. Und damit Gott ja nicht von uns gesehen und, ja, ich möchte mal sagen, zur Unzeit, ja, wahrgenommen wird. Denn erst einmal muss der Mensch sein Selbst finden, wirklich selber sein und wirken und wollen, können und möchten. Und das ist das Entscheidende. Oder anders ausgedrückt, das Kind, das ich gebäre, also jetzt mal von der Geschlechtlichkeit abgesehen, also mein Kind, muss erst einmal ein selbstständiges Leben führen lernen und darf nicht von meiner Allmacht und von meiner Kraft gewisser Art von Anfang an so gegängelt werden, dass es sich gar nicht freistellen kann. Aber dadurch, dass das Kind ständig bei mir ist und ich es immer wieder an mich ranhole oder gar nicht rauslasse aus meinem Wirkungskreis, ist also das Kind natürlich in großer Gefahr, dass es also unselbstständig wird. Aber nun ist ja die Gottheit eine viel größere und viel stärkere Kraft, die uns zu einer Lähmung bringen würde, wenn er nicht diesen Trick mit der Materie anwenden würde. So dass er zu einer gottähnlichen Selbstständigkeit gelangen will, sich aus den mehr ätherisch-seelischen Teilchen ein ihm ähnliches Wesen schaffe. Das heißt, der Geist nimmt aus der Materie die eingeschlossenen Seelensubstanzen und formt sie sich und führt sie durch die verschiedensten Lebensbereiche, sprich nun mineralreich, pflanzenreich, tierreich, immer höher auf zu einer vollendeten Naturseele. Es mit einer substanziellen, aber dennoch auch geistig intelligenten Seele belebe und diese dann ganz unbemerkt fortbilde in der möglichsten Freiheit ihres Willens. Ich nehme diese Stelle hier und habe sie auch bewusst hier mit in den Vortrag genommen, weil sie das Ziel und den Zweck der gesamten Schöpfung aufzeigt. Warum Schöpfung ist und warum diese Schöpfung, speziell jetzt hier auf unserer Erde, in dieser Weise, sagen wir mal, Gott gar nicht erst einmal erkennen lässt, dass er ist. Wenn wir nur Materie sehen und erstmal ganz natürlich leben, dann ist auch Gott für uns gar nicht da. Er ist zwar da, er hält alles, aber ist wie hinter dieser Wand und erwartet natürlich dann, dass diese belebte Seele von dem Geist her in sich lebendig wird. Das heißt, dass dieser Gottesgeist, der in uns eingeschlossen ist, erst einmal ganz, ja, abgetrennt von uns, aber immer loderner, lebendiger wird und dann diese Verbindung zu dem Göttlichen schafft. Das heißt, dass Gott dann erleuchtet in uns immer stärker wird und wir ihn erkennen lernen. Hat diese Seele in aller guten Erkenntnis und daraus erfolgten Tätigkeit also zugenommen, dass sie ihren urgöttlichen Geist ähnlich geworden ist, hauptsächlich durch die wahre Erkenntnis des einigen wahren ewigen Gottes, in der Liebe zu ihm wie auch zum Nächsten und dabei voller Demut, Geduld und Bescheidenheit ist, dann geschieht eine für Ewigkeiten untrennbare Einigung der Seele mit ihrem urewigen Geist. Dadurch geschieht dann das. Die aus der Materie stammende Seele wird dann selbst Geist, also die Wiedergeburt. Der Geist aber wird dann zur Seele in der Seele und ist dadurch ein ewig freies, selbstständiges und ganz gottähnlich frei, selbsttätiges Wesen, begabt mit all jenen Eigenschaften, die der urewigen Gottheit eigen sind. Dass der Leib dabei nichts mehr zu tun hat und haben kann, das versteht sich ja doch leicht von selbst, ohne jede weitere Erklärung. Wenn aber der periodische Nährleib das Seinige getan hat, so wird er als weiterhin unbrauchbar aus dem mit der Seele noch eng verbundenen, gediegenen Leibe geschafft. Das heißt, der Leib wird abgestoßen und wird dann ja, der Materie zurückgegeben und, wie es so schön heißt, vom Herrn, Staub wird zum Staub. Und damit also zwar nicht ganz so, wie es erstmal sieht, das wollen wir aber nicht jetzt näher untersuchen, dass ja diese Materie des Leibes auch noch seelische Kräfte hat, die dann noch allmählich freigesetzt werden, wollen wir aber jetzt mal unberücksichtigt lassen. Das heißt also, Gott in seinem Plan, und das ist wichtig, um die Dinge zu erkennen, die hier auf der Erde sind und die Zustände, will, dass völlig unabhängig von ihm sich diese Menschenseelen, die nun durch die Stufen der Materie hindurch sich entwickelt haben, also aus dem Mineral-, Pflanzen- und Tierreich heraus, nun, und das gilt für die gesamte Schöpfung, dass diese dann ihren inneren Geist erkennen und, wenn sie sich mit ihm verbinden, ein Lichtgeist werden, wie aus Gott selbst, und auch in Verbindung zu ihm treten. Und damit ist die Materie nicht mehr nötig, die eigentlich den Menschen von dem Göttlichen trennen sollte, damit das Göttliche nicht übermächtig diese geschaffenen Wesen gefangen nimmt. Das heißt, sie bindet, dass sie in ihrer ewigen Entwicklung nicht vorankommen können. Wenn Gott sichtbar wäre, würde es keinen Menschen geben, der nicht Gott anerkennen würde und seine Gebote erfüllt. Das heißt, sie müssten ja geradezu selbstmörderisch sein, wenn sie dagegen anlocken würden. Und deshalb, und dann sind die Menschen unfrei. Sie machen es, weil es gar nicht anders geht, weil ja sichtbar so ist und man kann es ja nicht, überhaupt nicht ändern. Man könnte sich, wäre reiner Selbstmord, wenn man dagegen angehen würde. Und das ist eben keine Freiheit. Die Freiheit, ihn zu erkennen, muss so sein, dass man ihm nur vom Hörensagen weiß und auch natürlich die Kriterien, wie man zu ihm finden kann und dann diesen Weg aus Glauben und aus Liebe zu ihm geht. Es treten nun zwei Möglichkeiten ein, wenn solch ein Zustand jetzt soweit ist. Entweder die Seele ist in ihrer Vollkommenheit mit ihrem Geist verbunden, das heißt, erreicht die Wiedergeburt und benötigt für ewig den Leib nicht mehr. Oder die Seele ist zwar als Seele ausgebildet, aber noch lange nicht mit ihrem Geist vereint. Das heißt, sie hat die Wiedergeburt noch zu einem ganz Bruchteil erst. Und daher droht dann die Gefahr, und nun wieder wörtlich, dass die aus der Materie gebildete Seele sich mit der Zeit wieder zu den Elementen zu neigen beginnt, von dem sie eigentlich genommen ward. Dann reißt sie ihr urgöttlicher Geist, wenn auch unter größten Schmerzen, aus dem Leibe und bildet sie dann erst jenseits, also im Reich der Seelen, für sich aus. Aber stets so unvermerkt als möglich. Denn jede unfreie und gerichtete Ausbildung einer Seele wäre schlechter als gar keine Ausbildung. Hier haben wir also sozusagen den Kern dessen, was überhaupt in der Schöpfung oder mit der Schöpfung bezweckt wurde. Und wir sitzen gewisser Art mittendrin in diesem Zustand, haben nun mehr oder weniger diesen göttlichen Geist in uns schon lebendig gemacht. Das heißt, wir sind auf dem Wege der Wiedergeburt und können nun von daher natürlich ein wenig auch beurteilen und sagen, solch ein Text, ja, der ist wirklich wahr. Das kann ich in mir empfinden. Da ist ein Widerhall, nämlich das Göttliche, was schon in mir erweckt ist. Eine Seele, die noch keinerlei Erweckung hat, wird solch einen Text nehmen und sagen, naja, das ist ja ganz schön geredet, aber wir sagten, dass es so ist. Das habt ihr euch so ausgedacht oder derjenige. Ne? Da ist also immer noch wieder die Freiheit. Auch selbst solche Texte sind nicht zwingend. Das ganze Lorbeerwerk, auch der ganze Swedenborg oder die ganze Heilige Schrift sind niemals zwingend, sondern immer kann der Mensch sein Veto einlegen und sagen, ja, das ist ja ganz gut und schön, aber Papier ist geduldig. Und so bleibt er auch mit der größten Gottesoffenbarung, die es gibt in der Schrift oder hier auch in der Neuoffenbarung, trotzdem völlig frei. Ich finde, man sollte sich dieses Bild der Materie und der Zweck der Materie sich gut immer vor Augen stellen. Dann hat man eigentlich so wie von außen, wie aus einer Supervision, sehr schön den Zustand, in den er uns hier hineingebracht hat. Und nun kommt die Quintessenz aus dem, der Herr, alles, was demnach als zugelassen einmal da ist, muss da sein als Triebkeil zum Besserwerden des Menschen. Jedes Werden aber setzt Tätigkeit voraus und diese den Beweggrund und den Hebel, der aber natürlich der Art und Weise der Tätigkeit allezeit völlig entsprechen muss. Es ist demnach alles, was man moral gesetzwidrig, also als arg und schlecht bezeichnet, nur als ein zugelassenes Hebelwerk zu betrachten, und dem Reinen ist demnach alles rein und gut, dem Schwachen und Unreinen ist und muss es anders sein, weil er noch so manches Tätigkeitshebels benötigt. Also, wenn wir das wieder zusammenfassen, diesen Satz, dann müssen wir feststellen, dass hier gesagt wird, dass alle Dinge, die einmal gemacht sind, auch bleiben müssen. Das heißt, dass es also damit zusammenhängt, dass Gott nie etwas, was irgendwo geschaffen ist, auch wenn es durch seine Geschöpfe geschaffen ist, einfach wieder aus dem Dasein nehmen kann. Und da er niemals sich den Menschen sozusagen in den Weg stellen darf, sichtbar, muss er das, was diese Geschöpfe machen, auch erstmal als das akzeptieren, was es ist, eben als ihre Schöpfungen. Oder anders ausgedrückt, ein Kind, das nun sich freispielt, wie man so schön sagt, hat eine Schöpfung in dem Spielzeug und baut sich seine Fantasiewelt auf. Und diese Fantasiewelt ist ein Teil des Erziehungsweges, den der Herr gewisser Art mit jedem Einzelnen geht. Das heißt, alles, was die Menschen machen, ist einfach da. Er kann es nicht wieder wegzaubern. Und er nimmt die Dinge, um die Menschen daran zu erziehen oder damit zu erziehen. Das heißt, sie bauen sich ihre Welt, aber sie müssen auch in dieser Welt leben. Und wenn diese Welt, sagen wir mal, entgegengesetzt der Welt ist, die eigentlich der Herr vorgesehen hat, nämlich eine Welt der Liebe und der Weisheit oder eine Welt des Himmels und wir haben jetzt eine Welt der Hölle, dann muss er diese Welt der Hölle erst einmal so akzeptieren. Aber innerhalb dieser Welt, die sich die Menschen geschaffen hat, gibt es so viel Knallpunkte, kann man sagen, an denen sich anstoßen und ärgern müssen und sehen, dass es gar nicht funktioniert, dass sie daran arbeiten müssen und das als ein, ja, ich sagte ja vorhin Spielzeug, aber es im großen Sinne als ein Lehrwerkzeug benutzen müssen. Und so sind die Dinge, die hier auf der Erde sind, alle zugelassenen Dinge und auch benutzt vom Herrn, damit der Mensch sich daran stößt und zu einem besseren Weg gelangt. Nicht er stößt, sondern die eigenen Werke sind es, die den Menschen stoßen und letztlich ihm aufstoßen lassen, dass es so nicht geht.